Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Das ist jetzt hier die erste Episode nach einer kleinen Osterpause. Und wenn ich so etwas aus dem üblichen Rhythmus der Podcast-Produktion rauskomme, bin ich einerseits damit beschäftigt, Themen vorzubereiten, Gesprächspartnerinnen und Partner anzusprechen, zu lesen, mich überhaupt umzuhören, wieso die Stimmung um mich herum ist. Das dient so etwas dazu, mich auf wesentliche Erinnerungen meiner Psychiatrietätigkeit zu konzentrieren und vor allem, welche Themen mir für diesen Podcast wichtig sind. In den letzten Wochen gab es einige sehr positive Reaktionen auf mein Gespräch mit Susanne Heim in den beiden letzten Episoden dieses Podcasts. Susanne Heim, die Vertreterin, eine wichtige Vertreterin und Mitbegründerin der Angehörigenbewegung. Ja, positive Reaktionen auf mein Gespräch mit ihr. Viele fanden ihre Erzählungen und Erfahrungen sehr eindrucksvoll und kraftvoll. Das hat mich erneut bestätigt, wie wichtig es ist, Gesprächspartnerinnen und Partner in diesen Podcast einzuladen. Das werde ich natürlich auch weiterhin tun und ist auch schon einiges in Planung. Eine andere erfreuliche, sehr erfreuliche Begebenheit war die Anfrage von Thomas Müller, Redaktionsleitung und Koordination der Zeitschrift Soziale Psychiatrie der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, seine Anfrage mit mir ein Gespräch für das aktuelle Heft 2024 über meinen Podcast zu führen. Das Gespräch ist dort nachzulesen, aber auch als Link in den Shownotes zu finden. Es ist natürlich schön zu merken, dass dieser Podcast auch auf Interesse stößt und wahrgenommen wird. In Kürze werde ich übrigens Bernd Nickbur, der für die Hintergrundgeschichten und die Musik in diesem Podcast sorgt, ein paar Fragen zu seinen Beweggründen, diesen Podcast mitzugestalten, stellen. Dazu aber dann später. Vielleicht angeregt durch die aktuelle Legalisierung von Cannabis in unserem Land, gehe ich heute ein ganz weites Stück zurück, noch vor meine Tätigkeit in der Psychiatrie. Wie verschlägt es einen denn wirklich in ein solches Gebiet, was ja in den 1970er Jahren noch extremes Feindesland war? Weder ich noch mein damaliges Netzwerk konnte sich auch nur ein wenig vorstellen, was das denn bedeutet, in einem Irrenhaus zu sein, ob nun auf der einen oder auf der anderen Seite, egal. An anderer Stelle habe ich schon mal erzählt, wie sehr ich unter Druck war, im zarten Alter von 19 Jahren endlich einen Ausbildungsjob zu finden. Ja, um meine Mutter zu beruhigen, klar, und auch für mich eine Aufgabe zu finden. Meine Familie war so aufgestellt, entweder werde ich Handwerker, Arbeiter, die Tradition der Männer in meiner Familie fortsetzend, oder ich habe ein Orientierungsproblem und niemand kann mir wirklich helfen, was anderes zu finden. Meine Mutter hat das gespürt, glaube ich, und hat versucht, mir dabei zu helfen, etwas zu finden, was mich berührt. Und ihre Quelle war, so glaube ich, das zu begreifen, was ich suche, in welchem Konflikt ich stecke, dass das noch in viel früheren Erfahrungen lag, die ich machte und ja, meine Mutter mit mir machte. Es waren meine ersten Erfahrungen mit Cannabis und auch anderen Substanzen in ganz frühen Jahren in den 1970ern. Ihr merkt, ich rede heute etwas autobiografisch über meine Beweggründe, die mich in die Psychiatrie geführt haben, wenn das auch immer sehr, sehr subjektive Erzählungen und Betrachtungen sind. Aber ich werde es mal versuchen, ein wenig zu beschreiben. Meine Eltern, aber tragend meine Mutter, betrieben für ein paar Jahre ein kleines Ecklokal in meinem Heimatort. eine Kleinstadt, die voll von Industrie gestopft war und entsprechend das Leben und die Luft dort geprägt, könnte auch sagen, verseucht war. Blei, Kupfer, Glas und eine Pharmaproduktion, die besonders dadurch hervorstach mit dem furchtbaren Produkt Contagan und deren krassen Folgen, die uns noch heute ein Begriff sind, aufzuwarten. Die dortige Jugendszene hatte nicht viele liebliche äußere Anregungen und zudem befanden wir uns in einer Lebensphase voller Zweifel und Zorn, wie überall in Europa und anderswo in der Welt. Was war zu tun? Ich war zu jung, um der 1968er Generation anzugehören und vermeintlich zu wissen, wo es lang geht. Wir waren nicht geboren, um zu studieren und uns die Welt zu angeln. Ich würde heute sagen, es herrschte eine gewisse Perspektivlosigkeit, ohne genau zu wissen, woher die eigentlich kam. Wir waren nicht destruktiv, eher romantisch naiv, mit Vorstellungen, wie unsere Gesellschaft, unser zukünftiges Leben aussehen soll, flüchteten uns in Musik, die damals ganz viel Hoffnung dahingehend verbreitete, die Welt wird ein besserer Platz, eine große Kommune. Aber um sie so aus der Realität wegbeamen zu können, brauchten wir schon etwas Stoff. Um sich nun die nächste Szene, von der ich erzählen werde, sich besser vorstellen zu können, will ich kurz beschreiben, in welcher Straße ich wohnte. Unsere Parterrewohnung befand sich in einem Haus, was Ende der 1950er Jahre saniert wurde, als Sozialwohnung hergerichtet und kinderreichen Familien zugewiesen wurde. Für meine Eltern und uns Kinder endlich eine Verbesserung ihrer Wohn- und Lebensverhältnisse. Für mich gab es zunächst keine anderen Referenzmodelle, also keine anderen Vorstellungen, wie man sonst vielleicht wohnen oder leben kann. Aber im Alter von 13 bis 17 Jahren, die ich ja hier gerade so beschreibe, lernte ich eine Menge anderer Kids kennen, die völlig anders aufwuchsen, zumindest anders wohnten, gewaltig anders. Häuser in Häusern, große Häuser in großen Häusern, mehr Platz, viel mehr Platz, ein eigenes Zimmer hatten. Wow. Letztens sprach ich mit Freunden darüber, mit wem sie als Kinder ihre Zimmer teilen mussten. Es war bei vielen in der Zeit damals nicht daran zu denken, allein ein Zimmer zu bewohnen.
If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know. Don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed, nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again. again, let it be known. There is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone.
Zurück in meine Straße. Ich wohnte in der Unterstadt, kurz vor Ausgang an einer Straße, die in den 1960er Jahren aufwendig erneuert wurde, mit viel frischem Teer, den ich heute noch gerne rieche, wenn er mir irgendwo begegnet. Wir nutzten damals die frisch geteerte, getrocknete Straße, bevor sie wieder für den Autoverkehr freigegeben wurde, als 50 Meter Laufstrecke und stoppten die Zeit. Diese Straße führte, wie gesagt, stadtauswärts und die Autofahrerinnen bereiteten sich an dieser Stelle so langsam, also genau an der Stelle, wo ich wohnte, bereiteten sie sich so langsam auf eine Beschleunigung ihres Tempos vor, weil es so langsam stadtauswärts ging. Das war faszinierend und gefährlich. Einige Freunde von damals gingen in der Nacht auch diesen Weg in die nächste Stadt zu Fuß nach Hause und klopften gerne an mein Fenster, was direkt in Parterre zu dieser Straße lag, um noch ein kleines Schwätzchen zu halten, bevor sie weitergingen. Die beiden, an die ich denke, waren Geschwister und kamen ursprünglich aus Wales und hatten einen herrlichen Akzent, und es berührte mich jedes Mal, wie eng sie miteinander verbunden waren und ihren Heimweg gemeinsam fortsetzten. Seltsam, welche Erinnerungen sich so festsetzen. Nun, eines Tages kam auf dem Bürgersteig dieser Straße jemand langgegangen, stadteinwärts. Es war eine eher kleine Gestalt, lange Haare, wie wir alle zu der Zeit, mit einem überlangen, schweren Ledermantel bekleidet. Obwohl es ziemlich heiß war an diesem Tag, man würde sagen heute cool. Er stammte aus einer Zigeunerfamilie, Sinti oder Roma, weiß ich nicht. Es war eine Geigenbauerfamilie, die dabei war, sich in unserem Ort niederzulassen. Und ein Sohn dieser Familie war Josef, für uns bald Joe. Er sollte unsere Szene später noch schwer aufmischen. Er schleppte die verbotenen Substanzen ein, mit denen wir dann schnell eine ganze Zeit herum experimentierten und allerlei Groll von den Bürgerinnen dieser kleinen Stadt auf uns zogen. Wir waren diejenigen, von denen die Eltern der Stadt ihre Kinder fernzuhalten versuchten, was aber bei ganz vielen keine Chance hatte. In der Stadt war nichts los Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, und wir waren eine gewisse Attraktion in Anführungszeichen mit unseren langen Haaren, grünen Parkern, engen Jeans und schweren Boots. Wir hörten ganz andere Musik, trafen uns in Parks immer in großen Gruppen und waren gut dafür, dass sich Leute das Maul über uns zerrissen. Und wir hatten Träume, alle in einem Haus zu wohnen und aus dem Leben eine dauerhafte Party zu machen. Ich will hier nicht im Rückblick versinken und überrasche wohl niemanden, wenn ich sage, vieles kam ganz anders. Wir lernten schnell die dunklen Seiten des Umgangs mit den verbotenen Substanzen kennen, Horrortrips, bei denen Freundinnen sich zu paranoiden, hilflosen und voller Angst steckenden Kreaturen entwickelten und es auch Joe nicht gelang, mit allen damals verfügbaren Gegenmitteln die Gemüter zu beruhigen. Wir waren alle gezwungen, schulisch irgendwie zu bestehen, und es entwickelte sich eine kleine Gruppe dahin, sich den politischen Verhältnissen dieser Zeit zu stellen. Da gab es genug Themen, ob das in der Schule war oder eben außerhalb. Jedenfalls war da genug anderer Stoff, mit dem man sich beschäftigen konnte. irgendwie bin ich so aus diesem Sumpf von Drogen, das sage ich nicht gerne, die Anfang der 1970er Jahre auch immer härter und unberechenbarer wurden, aber auch, weil ich gesundheitlich zu dieser Zeit einiges in Ordnung bringen musste, entkommen. Ich hatte erste Erfahrungen gemacht, wie sich Menschen, meine Freunde, sich psychisch so sehr verändern konnten, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verloren. Meine anschließende politische Aktivität schärfte aber auch die Sicht auf soziale Ungerechtigkeiten und ich sammelte Erfahrungen mit Strategien, dem entgegenzuwirken. Meine familiäre Erfahrungen, die auch viele Erzählungen meiner Eltern aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs prägten, deren Ausgeliefertsein den brutalen Machenschaften des Nazi-Regimes gegenüber, den Bedingungen des Krieges und der Flucht. Aber auch die ungebrochene Idealisierung der Kameradschaften der Kriegsmarine, von der mein Vater unentwegt erzählte, und dessen Geschichten aus seiner Gefangenschaft in Norwegen, kann ich heute noch wiedergeben. Ich glaube, das alles hat mich so in ein Feld wie die Psychiatrie gebracht. Das sind sicherlich unterbewusste Beweggründe, aber sie haben eine große Wirkung auf mich gehabt, da bin ich sicher. Sicher ist nicht alles schlüssig, was ich heute hier erzähle. Das bringen so autobiografische Erzählungen leicht mit sich. Vielleicht ist es aber interessant. Macht's gut, bis in 14 Tagen, bis dahin, tschüss.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ostern ist passé, es wollte Frühling werden. Im Moment zögert die Jahreszeit noch ein wenig, damit in die Gänge zu kommen, aber erfahrungsgemäß wird das schon. Cannabis ist teillegalisiert worden. Eigenartiges Wort, wenn man so drüber nachdenkt, teillegalisiert. Welcher Teil oder welche Teile, das lässt viel Interpretationsspielraum. Ein Teil jedenfalls ist der Einsatz zu medizinischen Zwecken und die anderen Teile werden sich wohl im Laufe der Zeit finden bzw. einstellen. Wie auch immer, es geht um psychoaktive Substanzen und Lysergsäure-Diethylamid wird in der Medizin wieder eingesetzt, vor allem in der Psychiatrie und Hirnforschung. Einige von uns haben ja sicher auch Erfahrungen gemacht, wenn auch vielleicht nicht unbedingt im Rahmen kontrollierter wissenschaftlicher Forschung. Wobei ein Konzertbesuch ja auch durchaus einen gewissen Forschungscharakter haben kann. Solche Gedanken kommen mir, wenn ich in Düsseldorf an der Tonhalle vorbeikomme. Früher hieß die Location Rheinhalle, war etwas abgerockter als heute, aber es gab auch damals schon tolle Konzerte da. Eins der besten, die ich in meinem Leben gesehen habe, war das der Grateful Dead eben dort im Jahr 1972. Die Grateful Dead waren damals zum ersten Mal auf Europatour und brachten den Hippies hier den psychedelischen Sound von der US-Westküste aus San Francisco. Für den einen oder anderen sicherlich ein bewusstseinserweiterndes Erlebnis. Die Dead lebten den gesellschaftlichen Traum, den damals viele träumten, vielleicht eher der Traum der Subkultur. Selbstbestimmt und gemeinsam leben, arbeiten und der Welt die mögliche Veränderung vorleben und auch gemeinsam feiern. We can share the women, we can share the wine, heißt es im Song Jack Straw der Grateful Dead. Musikalisch hatten die Dead damals schon einen langen Weg zurückgelegt und befanden sich auf dem künstlerischen Höhepunkt. Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Mickey Hart, Ron Pigpen McKernan, Keith und Donna Gottschall und circa weitere 40 Friends and Families waren die Truppe, die damals Europa bereiste. Für eine Rockgruppe auf Tournee, für damalige Zeiten eine riesige Truppe. Die Mitglieder der Band hatten einen unterschiedlichen musikalischen Hintergrund. Jerry Garcia kam aus der Folk-Bluegrass-Szene, Pigpen war traditioneller Blues- und Rhythm-and-Blues-Musiker, Bob Weir kam von der Jugband- und Folk-Szene-Musik, Phil Lesh hatte neue und elektronische Musik studiert und nennt unter anderem Johann Sebastian Bach als wichtigen Einfluss. Mickey Harts Vater und seine Mutter waren beide Drummer und Perkussionisten gewesen und Mickey fing schon als Kind an zu trommeln. Während seiner Zeit in der US Army, unter anderem in Deutschland stationiert, spielte er in der Army Big Band. Die Gottschalls kamen aus dem Jazz. Aus all diesen unterschiedlichen Einflüssen schufen die Grateful Dead ihren eigenen Stil, der vor allem auf langen, improvisierten Instrumentalpassagen aufbaute, bei denen sicher auch psychoaktive Substanzen einen gewissen Einfluss hatten. Sicherlich nicht ohne Grund lautete Jerry Garcias Spitzname Captain Trips. Der Slogan »There's nothing like a Grateful Dead Concert« beschreibt nicht nur die Musik, sondern auch die Stimmung bzw. das Publikum der Konzerte. Die Dead haben immer wieder betont, ohne die Energie, die sie von ihren Fans und Zuschauern aufnehmen während eines Konzertes, würde ihre Musik nicht funktionieren bzw. vielleicht gar nicht existieren. Nachdem sie in den ersten Jahren ihres Bestehens in den einschlägigen Clubs an der Westküste der USA gespielt hatten, wurden in den 70er und 80er Jahren die Locations immer größer. Die Dead füllten Riesenarenen und wurden zeitweilig zu der Band, die die meisten Zuschauer bei ihren Live-Konzerten anzog. Wunderbar dokumentiert in der Serie The Long Strange Trip auf Amazon Prime. Hier kann man den Weg verfolgen, den die Band beschritten hat von ihren ersten Free-Concerts in den Parks von San Francisco bis in die ausverkauften Arena dieser Welt und an den Fuß der Pyramiden. Es gibt wohl kaum eine Band, deren Konzerte so umfassend auf Tonträgern veröffentlicht wurden. Und es kommen immer noch neue hinzu. Im Internet findet man tausende Konzertmitschnitte. Und die Dead erlaubten schon sehr früh, ja ermunterten ihre Fans sogar, die sogenannten Dead-Hits, Konzerte mitzuschneiden. Musik gibt's heute auch. Nach all dem Gequatsche hören wir Dark Star von den Grateful Dead. Bis zum nächsten Mal und wie wir Dead-Hits gerne sagen, keep on trucking.
Faults in the clouds of delusion. Shall